Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Amen. Preis dem Herrn. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Schwimmstunde mit Alligator. Was ihr hinter mir seht, ist jetzt kein Alligator, sondern es ist ein Krokodil. Allerhöchstwahrscheinlich ist es wirklich ein Nilkrokodil. Nilkrokodile gibt es von der Quelle bis zur Mündung fast. Also im größten Teil des Flusses gibt es Nilkrokodile. Krokodile sind Raubtiere, die schwimmen unter Wasser und du siehst sie nicht. Bis er dann plötzlich, während du vielleicht am Strand da Seesteine suchst, okay, gibt's jetzt am Nil so nicht, okay, plötzlich kommt und pum, dich umarmt mit den spitzen Zähnen da hinter dir. Okay, und ich habe noch die Botschaft auch dabei, ja. Ein paar Notizen. Okay, was ich heute Morgen möchte ist, pass auf, ich möchte zu der Panik sprechen, die dich seit Neuestem immer wieder packt. Woher weißt du das? Ja, die Sache ist die, es melden sich bei mir die Meldungen, also immer mehr Leute, dass sie mit Panikattacken zu tun haben, mit großer Panik zu tun haben, manchmal nächtelang nicht schlafen können, manchmal sogar wochenlang nicht aus dem Bett rauskommen. Panik, Panik. Der Herr möchte heute Morgen zu deiner Panik sprechen. Ich möchte heute Morgen zu deiner Panik sprechen und die einerseits erklären, andererseits natürlich abstellen. Amen. Wie komme ich auf Schwimmstunde mit Alligator? Ich kam drauf, weil ich 2. Mose Kapitel 2 gelesen habe. In Kapitel 1, Vers 22, da befiehlt der Pharao, übrigens, pass mal auf, es gibt Alligatoren, das ist ein Raubtier, es gibt auch solche Alligatoren, schau. Okay, sind Menschen. Okay, wie komme ich drauf? Ich komme drauf, weil ich im 2. Mose Kapitel 1, Vers 22 gelesen habe, dass die Regierung in Ägypten plötzlich auf den Wahn verfiel, die Kinder der Hebräer in den Nil zu werfen, den Krokodilen dort zum Fraß vorzuwerfen. Und es gibt Staatsdiener, die machen das. Befehl ist Befehl, wir machen das. Ja, wenn der Staat sagt, wir sollen Kinder in den Nil werfen, damit die Krokodile was zu fressen haben, dann machen die das. Gibt aber noch andere. Auf die können wir aber heute nicht, morgen nicht eingehen. Ich muss mich sputen, weil es ist nämlich schon ein ziemlich dicker, fetter Brocken von Botschaft, den ich heute Morgen für euch habe. Jedes Wort natürlich super gut und definitiv richtig und wichtig für euch, weil sonst würde ich es ja nicht bringen. Okay, jetzt pass auf, was ich raus will, ist Folgendes. Mit dem Hintergrund war es so, dass die Hebräer keine männlichen Kinder mehr haben konnten. Die wurden konfisziert und entsorgt. Jetzt haben aber die Eltern von Mose gesagt, machen wir nicht mit. Übrigens auch die Hebammen der Ägypter, die haben auch gesagt, da machen wir nicht mit. Und die haben dann zivilen Widerstand gemacht, haben einfach nicht gemacht, was der Pharao gesagt hat. Und wisst ihr, was denen passiert ist an Schlechtem? Nichts. Im Gegenteil, Gott hat sie gesegnet. Also manchmal ist ziviler Widerstand durchaus angebracht. Wenn die Regierung dir befiehlt, Kinder in den Nil zu werfen, sagst du, unterlaufen wir. Gut, aber jetzt kommen wir zu dem Kind, auf das ich raus will. Und zwar folgendes, schau. Mose ist hier in einem Korb und im Nil ausgesetzt. Ihr Lieben, der Nil ist voller Schlangen, der Nil ist voller Krokodile, der Nil ist eine extrem gefährliche Umgebung. Und was passiert Mose in diesem Nil? Zunächst einmal nichts. Wir halten mal fest, er befindet sich als hilfloses Kind, er kann sich nicht wehren. Er hat hier keine Harpune, dass wenn was kommt, er schießen kann oder irgendwie sowas. Nichts davon. Er ist ein kleines Kind, hilfloses Kind, das hier in einem hochgefährlichen Gewässer herumschwimmt. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Und jetzt verfängt sich dieser Korb im Schilf. Und jetzt kommt die Prinzessin von Ägypten. Jetzt kommt die Tochter des menschlichen Alligators. Weil es gibt ja auch menschliche Alligatoren, in denen du herumschwimmst, unter denen du herumschwimmst. Die Tochter dieses Alligators, die kommt jetzt und will selber baden. Ihre Dienerinnen hat sie dabei, dass keine Diener dabei sind, das Logo, ja offensichtlich, klar warum. Weil, wie gesagt, die haben da keinen Badeanzug gehabt. So, die Dienerinnen, die gehen also, kannst du nachlesen, Kapitel 2, Vers 5, auf und ab. Am Nil auf und ab. Die Dienerinnen gehen am Nil auf und ab. Warum steht es in der Bibel? Warum gehen die Dienerinnen in der Bibel da am Nil auf und ab? Um ein Schwätzchen zu halten, um sich zu unterhalten miteinander? Die sind auf der Arbeit, die sind Dienerinnen, die Chefin ist da. Spätestens dann, wenn die Chefin da ist, solltest du arbeiten. Danke für das Sonnen der Amen. Okay. So, die arbeiten da nicht, sondern was machen die? Die halten Ausschau nach Schlangen und nach Krokodilen, während Majestät badet. Dass sie sagen kann, Majestät, ein Krokodil, ganz schnell. Und dann kann die Prinzessin raus und sie können ihr helfen und dann ist sie in Sicherheit. So eine Gegend war das. Ich mache das jetzt mal weg, weil das ist alles nicht auferbauend. Ich mache hier einen anderen Hintergrund, eher einen neutralen Hintergrund, das ist schöner, ne? Amen, so lassen wir das. Krokodilzähne wollen wir nicht sehen. Schlangenaugen oder Krokodilaugen auch nicht. Bisschen ruhig zum Entspannen. Wir wissen aber nicht, was in dem Gras hinter mir ist. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo und nie. Okay, auf dieser Welt. Aber wir halten mal fest. Mose schwimmt hier in dieser hochgefährlichen Umgebung herum und es passiert ihm nichts. Im Gegenteil, pass auf, was passiert. Die Dienerinnen, die hören das Kind schreien. Die Dienerinnen holen diesen Korb an Land und die Prinzessin schaut das Kind an und verliebt sich in das Kind. Ein Kind der Hebräer, ein totgeweihtes Kind, das wir eigentlich jetzt in den Nil werfen sollten und zuschauen, wie die Alligatoren es verspeisen. Aber die Prinzessin sagt, bin ich verrückt oder was, gefällt mir viel zu gut und sie behält dieses Kind. Und jetzt passiert was Interessantes. Mose, der Todgeweihte, der Hilflose, der unter Alligatoren schwamm, der kommt jetzt in den Palast des Oberalligators, der Macht hat, umzubringen und so. Aber er wird dort in dieser gefährlichen Umgebung, für Hebräer gefährlichen Umgebung, überhaupt nicht getötet, im Gegenteil. Stattdessen werden die Mittel und die Möglichkeiten, ja, wird die Schatzkammer des Pharao für ihn eingesetzt, dass er an Bildung bekommt und privilegiert heranwächst. Und sein größter Feind muss ihm unter Gott zu einem Segen werden. Und ich sage mal eins, auch dein größter Feind muss dir unter Gott zum Segen werden. Finde ich gut. Schau, wir alle sind in einer gewissen Weise unterwegs und machen Schwimmstunde mit Alligator. Wir sind immer von irgendwelchen Gefahren umgeben. Manchmal sind sie uns bewusst, manchmal sind sie uns nicht bewusst. Und ich will das sagen, es gibt kein vollkommen risikoloses, sicheres Leben. Manche von uns, die müssen das endlich zur Kenntnis nehmen, dass es das nicht gibt. Und da vielleicht auch wieder mal ohne Maske ins Bett gehen. Okay. Hey Leute, die Ängste, die manche Menschen haben, ist wirklich so eine Sache. Ja. Für manche bedeutet das, geh ruhig wieder mal aus dem Haus. Gott hat Mose beschützt unter Alligatoren und hat dafür gesorgt, dass der Oberalligator sich für ihn verwenden musste. Der ihn töten wollte, sich für ihn verwenden musste. Ich finde das gut. Das ist gute Nachricht, ihr Lieben. Das ist gute Nachricht. Schau, weil was Mose damals war, bist du heute für Gott. Du bist ein Kind Gottes, er hat einen Plan mit dir und er braucht dich. Deswegen würde er dafür sorgen, dass du in einer geschützten Umgebung dich umgeben, also bewegen kannst. Gute Sache, richtig gute Sache, dass das so ist. Amen. Lass mir das noch ganz kurz weiter ausspinnen, ganz kleines bisschen, und zwar schau. Die Welt hier, die ganze Welt ist der Nil, beziehungsweise das Reich des Pharao, das Reich des Oberkrokodils. Der Teufel ist der Gott dieser Welt, hast du schon gelesen, ne? Und genauso wie der Pharao gegen die Hebräer ist, so ist der Teufel gegen die Christen. Und Gott lässt uns trotzdem hier in diesem Weiher, in diesem Fluss. Warum macht er das? Weil er mit dir dasselbe vorhat wie mit Mose. Schau, Mose ist es passiert, dass die Tochter des Oberkrokodils sich für ihn verwendet hat. Und es kann gut sein, dass sich auch jemand um dich kümmert, dass jemand sich einsetzt für dich, obwohl die Person überhaupt kein Christ ist, sondern eine Tochter des Oberkrokodils. In anderen Worten, kein Kind Gottes. Dass jemand sich für dich einsetzt. Und dass die ganzen Mittel und Möglichkeiten des Feindes nicht gegen, sondern für dich arbeiten. Gott kann das machen, Gott will das machen. Schau, diese Dinge, die stehen in der Bibel, damit wir die zur Kenntnis nehmen und die glauben und sagen, danke Herr, dass mein Erlöser lebt. Und ich kann unter Alligatoren schwimmen, ohne dass sie mich fressen. Ich werde euch das nachher an Jesus zeigen. Judäa war für Jesus nichts anderes als ein Teich voller Haifischen, als ein Fluss voller Krokodile. Und er schwamm trotzdem hin und her dort. Sie wollten ihn dort töten. Es gab in Jerusalem, beziehungsweise in Judäa, gab es Bäume mit seinem Steckbrief dran. Gesucht, lebend oder tot. Gab es tatsächlich. Kann ich euch nachher aus der Bibel zeigen. Wir lesen die Bibel manchmal und wir sehen nicht richtig, was da steht. Wir lesen die so vielleicht mit Hollywood-Brillen. Der Jesus ist immer so, läuft 5 Zentimeter über dem Boden und überall, wo er hinkommt, sinken die Leute auf die Knie vor ihm und sagen, oh, der Messias. Das war ganz anders. Jesus hat immer wieder Risiken, kalkulierte Risiken eingehen müssen. Aber er wusste das, dass es so ist. Er wusste auch, dass er zum Schluss getötet werden wird. Aber er wusste auch, dass er wieder auferstehen wird. So in anderen Worten, Schwierigkeiten werden kommen. Manche werden heftig sein. Und der Herr lässt dich trotzdem diese Dinge durchleben, weil er weiß, sie bringen dich nicht um. Okay, im Gegenteil, er hat seinen Plan damit. Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Jetzt möchte ich wieder über unerklärliche Panik sprechen. Nachdem ich jetzt gesagt habe, dass Gott die Hand auf Mose hatte und auch die Hand auf dir hat zum Schutz und zum Segen, kommen wir wieder auf die Panik zu sprechen. Viele erleben sie derzeit. Und jetzt kam neulich jemand zu mir und hat gemeint, du hast was gesagt in der Botschaft, was eigentlich gar nicht dazu gepasst hat zur Botschaft. Das hat zu mir gesprochen, was du da gesagt hast in der Botschaft. Und zwar hast du Folgendes gemeint. Wenn wir von einem Unglück träumen, von was Schlimmem träumen, dann soll man beten, dass es nicht passiert. Ich habe gesagt, ja genau, richtig. Und er hat gemeint, jetzt pass auf. Ich war neulich im Gebet, vor 14 Tagen ungefähr, und da ist mir was passiert, was mir nicht passiert ist, seit ich Christ geworden bin, seit meiner Bekehrung. Und zwar hatte ich da eine Vision und ein Flugobjekt kam an, ein rotes, das dann vor mir direkt wumms steil in den Boden ist und explodiert ist. Und die Druckwelle hat mich umgeworfen, hat er gemeint. Ein Unglück, ein großes Unglück. Wenn so eine Explosion vor dir stattfindet, dann ist es ein Unglück. Am nächsten Tag ist in der Ukraine der Krieg angegangen. Okay, derjenige, der jetzt zu mir kam und mir das mitgeteilt hat, den kenne ich seit Jahren und Jahrzehnten, seit vielen, vielen Jahren. Das ist kein Schwätzer, das ist ein Stiller im Land. Das ist nicht jemand, der immer ein Wort für dich hat, ja, ob es jetzt passt oder nicht, sondern das ist jemand, der sich eigentlich nie mit sowas meldet. Ein Beter, ein Geber und jemand, der betet und gibt, wisst ihr, die nehme ich ganz besonders ernst. Weil die nicht nur reden, sondern gleichzeitig noch Taten folgen lassen. So, ich habe mir gedacht, okay, da muss ich jetzt aufpassen und was der mir erzählt. Und wie gesagt, das war einmal, der hat dann gemeint, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das verstehe ich. So ein Erlebnis nimmt dich mit. Ja? Okay, und vielen anderen geht's genauso. Die liegen im Bett und wachen plötzlich auf und haben größte Panik. Riesenpanik, Panikattacken. Nicht nur einer, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern eine ganze Reihe. Viel zu viele. Und wenn mir das jetzt zu Gehör kommt, okay, so hier mal und dort mal, dann weiß ich, dass ich zu Hunderten, vielleicht sogar noch mehr spreche, denen es genauso passiert. Lass mir was über diese Panik jetzt sagen. Schau, es ist so, dass Gott uns Unglücke zeigt in Träumen. Gott spricht in Träumen. Glaubst du das? Macht in der Bibel so oft, muss ich gar nicht drauf eingehen, ja? Muss ich einfach nur behaupten und dann wisst ihr das. Ihr wisst, Josef will Maria verlassen und der Engel sagt ihm, dass er das nicht soll, des Kindes vom Heiligen Geist und so weiter. Träume sind durchaus wichtig. Oft sind Träume Schäume, aber manchmal sind Träume überhaupt keine Schäume, sondern Botschaften Gottes. Okay? Und Matthäus Kapitel 27, ich muss schnell nachschauen, das ist, denke ich, Vers 15, es ist Vers 19. Die Frau von Pilatus, ich lese euch vor, was die gesagt hat. Die Frau von Pilatus, in 27,19, Matthäus 27,19, dort ist Jesus vor Gericht, er wird verhandelt vor Pilatus und während er, Pilatus, auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich um seinetwillen heute viel gelitten. Denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. In anderen Worten, sie hat von Jesus geträumt. Sie ist in der Nacht wach geworden und hat Panik geschoben. Sie hat Panik gehabt, richtig große Panik. Und sie hat zu ihrem Mann gesagt, hör zu, verhindere dieses Unglück. Lass nicht zu, dass dieser Mann stirbt. Hab du mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Sie macht's richtig. Sie bittet nicht Gott in dem Fall darum, dass das Unglück nicht passiert, sondern sie bittet ihren Mann darum, dass er das Unglück nicht passieren lassen soll. Wir wissen, was Pilatus macht. Pilatus ist schwach. Er lässt Jesus kreuzigen. Aber wir halten mal fest, diese Frau, die hatte Panikattacken und es hatte einen Grund. Sie hat diese Panik für jemanden anderen gehabt eigentlich. Es war eine Gebetslast, könnt ihr das sehen. Es war eine Not, die sie abstellen sollte und es war in ihrer Möglichkeit. Sie sollte dem Pilatus Bescheid sagen, dass er da was macht und Pilatus hat es zur Kenntnis genommen, aber hat nichts gemacht. Schau, wir denken immer, wenn Gott zu uns spricht und an uns einen Traum gibt, dann ist es ein Erlebnis, das zur Verzückung führt und zu positiven Emotionen, zu guten Gefühlen. Ihr Lieben, es kann ganz anders sein. Es kann sein, dass sich Erfolg, wenn du ihn hast, nicht so anfühlt. Okay, du kannst erfolgreich sein und es fühlt sich nicht erfolgreich an. Ich habe von jemandem gehört, der ein Interview geben sollte, Prediger, der seine Medienperson hat gemeint, Pastor, da sind jetzt 150 Journalisten aus aller Welt dort, von der London Times und von allen möglichen anderen großen Zeitungen, die wollen alle dich hören. Und er hat sich gedacht, oh weia, die ganze Welt? Und dann hat er nachgedacht und hat sich gedacht, das ist aber unangenehm. Weil wir wissen ja, wie die Presse mit Predigern umspringt. Die haben ja nichts Gutes zu sagen, die verdrehen dir das Wort im Mund. Dann hat er sie angerufen und hat gemeint, sag die Pressekonferenz ab. Und die Frau hat gemeint, Pastor, die haben sich alle versammelt, weil sie denken, du hast was zu sagen. Pastor, hast du was zu sagen? Jetzt hat sie mich dran gekriegt. Ja, und dann hat er gemeint, also gut, dann machen wir die Konferenz doch. Und es war dann scheinbar ein Erfolg. Auf jeden Fall habe ich neulich gehört und es ist mir im Kopf hängen geblieben. Ja, das gibt's, dass du plötzlich mitten in der Nacht aufwachst und Panik hast. Und der Erfolg sich nicht wie Erfolg anfühlt. Hey, wenn zu mir 150 Journalisten aus aller Welt kommen und hören wollen, was ich zu sagen habe, dann gehe ich im ersten Moment natürlich durch die Decke und sage, yo. Im zweiten Moment würde ich mir dann denken, sag's ab. Ja. So, Erfolg fühlt sich nicht immer wie Erfolg an. Das musst du zur Kenntnis nehmen. Und ein Wort vom Herrn fühlt sich nicht immer super positiv an. Du sagst, echt? Ja, wir haben es gerade gehört von der Frau von Pilatus. Du sagst, ja, aber die war ja noch nicht einmal Christ. Okay, gut. Wir nehmen zunächst zur Kenntnis Johannes Kapitel 16, Vers 3. Der Heilige Geist, der kommt an der Stadt Christi, der wird uns das Kommende verkündigen, sagt das Wort Gottes. Also, okay, es gibt es, dass der Herr dir Sachen sagt, die kommen werden. Und jetzt pass auf, wer glaubt, dass Daniel ein Prophet Gottes war? Der Mann, der das Buch Daniel geschrieben hat. Gut. Schau, der hat eine Vision gesehen mit vielen Einzelheiten und Krieg und allem Möglichen. Und in Kapitel 7, Vers 15 sagt er dann, mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert. Und die Gesichter, in anderen Worten, das Grauen hat ihn überfallen. Panik hat er bekommen. Und die Gesichter meines Hauptes erschreckten mich. Das war von Gott, was er da gesehen hat, aber die Katastrophen, die da kommen über Israel und über die Welt und so, die haben ihn ziemlich mitgenommen. Er hat eine Panik gehabt. Schau, die Sache ist jetzt die, wenn Gott dir etwas zeigt, ein Unglück zeigt, dann will er, dass du betest, dass es nicht passiert. Gott macht das. Bring mal ein Beispiel noch einmal an. Vor vielen Jahren, rund 40 Jahren, habe ich öfter evangelisiert an einem Ort und kam dann nachts nicht mehr nach Hause und habe dann bei einer befreundeten Familie, die ein Riesenhaus hatte, so ein altes Bauernhaus gehabt hat oder immer noch hat, übernachtet. Und da hat die Oma noch gelebt. Und eines Morgens beim Kaffeetrinken kam die also rein und hat geweint und hat geweint. Dann haben wir sie gefragt, was ist denn? Ja, hab geträumt. Oh, was hast du denn geträumt? Ja, in dem und dem Ort, sehr nahe gelegen, da passiert ein Unfall. Da hat es Tote gegeben, das habe ich im Traum ganz klar gesehen. Das ist mir schon öfter passiert, das ist dann immer passiert. Und am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Genau das, was sie im Traum gesehen hat, ist tatsächlich passiert. Autos sind ineinander. Es hat einen Riesenunfall gegeben mit Toten. Und deswegen hat sie so geweint und wir haben es hinterher zur Kenntnis genommen und haben geschluckt. Warum zeigt Gott uns solche Sachen? Er möchte dass wir dagegen beten. Er möchte, dass wir beten, dass es nicht passiert. Wenn du also jetzt zu mir kommst und sagst, Pastor, hör zu, ich habe gesehen, wie du in einem roten Sportwagen die Straße entlang gefahren bist, dann denke ich mir, ja. Und dann habe ich gesehen, wie du plötzlich zu einer Wand gekommen bist und in die Wand hineingefahren bist und das Auto und du und ihr seid alle explodiert. Dann freue ich mich natürlich nicht mehr, ich nehme das zur Kenntnis. Der Herr zeigt dir das dann, erstens habe ich kein rotes Auto, aber das macht jetzt nichts, dass du dagegen betest, dass solche Sachen, dass irgendein Unglück, was da sich anbahnen will, nicht passiert. Dass du nicht dich zurücklehnst und sagst, schauen wir mal. Ja? Sondern, dass du dagegen betest, dass es eben genau nicht passiert. Ja, steht das irgendwo in der Bibel auch? Ja, klar, natürlich. Amos, wir kommen zu Amos. Amos Kapitel 7, Verse 3 und Verse 5, denke ich, sind es. Oder 4 und 6, lass mich mal ganz schnell nachschauen, ich habe es mal aufgeschrieben. Wo steht da Amos? Genau, Kapitel 7, Vers 2 und Vers 5. In der ersten visionären Schau sieht er Heuschrecken. Die kommen über Israel und Israel abfressen. In anderen Worten, eine Rezession, eine Hungersnot, große wirtschaftliche Probleme, größte wirtschaftliche Verwerfungen. Und Amos betet. Er sagt, ach Herr, lass es dich doch gereuen. Israel ist doch so klein, ja. Lass es dich doch gereuen. Und der Herr sagt, allzu gut, es soll nicht geschehen. Schau, er hat ein Unglück gesehen. Er hat dagegen gebetet und es ist nicht passiert. Er ist erhört worden. Siehst du das? Dieses Muster, dir wird ein Unglück gezeigt, du betest dagegen, es passiert nicht. Vers 5. Diesmal sieht er, wie ein Feuerregen herabkommt. Bomben und Granaten hagelt's. Ein Krieg findet statt. Und er sieht, wie das in den Fluss fällt und der Fluss verdampft. Und er sieht, wie die Ackerflächen jetzt aufgefressen werden von diesem Feuerregen. Ja, in anderen Worten, noch eine akutere Wirtschaftskrise als schon vorher angesagt, braut sich zusammen. Und was macht er, nachdem er das jetzt gesehen hat, nachdem er das zur Kenntnis genommen hat? Er kommt wieder zum Herrn und sagt, ach Herr, lass es dich doch gereuen. Jakob, der ist doch so klein, das packt er doch nicht. Herr, lass es dich gereuen. Und Gott sagt, also gut, auch das soll nicht geschehen. Er sieht ein Unglück, er betet dagegen, es passiert nicht. Alles klar. So, jetzt sage ich Folgendes. Wenn du so eine Panik hast und du kannst sie in deinem Leben nicht zuordnen, dann kann es sein, dass es gar nicht deine Panik ist, sondern die von jemand anderem und dass es quasi eine Gebetslast ist. Ist möglicherweise nicht in allen Situationen so. Es kann sein, dass Leute ganz einfach Nerven entwickeln wegen der nicht endenden Corona-Krise. Okay, weil es immer noch weitergeht und noch weitergeht und immer noch weiter und keine Freiheit zurückkehrt. Wir nicht zum Gewohnten zurückkehren, sondern immer noch eine Krise und noch was muss sein und man kommt nie raus quasi. Kann sein, dass das so eine Sache ist. Aber auch da, lehn dich zurück und denk dran, es ist okay, du kannst beim Schlafen wieder mal die Maske abnehmen. Du packst es, du kannst es. Du musst nicht bei jedem Blödsinn mitmachen. Okay, ich tue das jetzt nicht vertiefen. Wer weiß, wo wir da landen würden. Aber wir bleiben da jetzt mal dabei. Wenn du diese Gefühle hast, ja, dann kann es sein, schau, vor allem, weil das ist ja jetzt passiert um diesen Krieg herum. Kann sein, dass du akut die Not fühlst von anderen Leuten und dass du dafür betest, dass denen Erleichterung widerfährt. Dass du sagst, Herr, nimm den Leuten, die jetzt durch dieses Grauen durchgehen. Du gehst ja durch kein Grauen. Du fühlst es nur. Du bist in Sicherheit. Ja? Du bist zwar wohl, du bist wie alle, sind im Nil unter den Alligatoren, aber die beißen uns nicht, weil Gott seine Hand auf uns hat. Andere, die kämpfen mit den Alligatoren und wir fühlen jetzt deren Elend. Dann bete dafür, dass der Herr ihnen dieses Elend ersparen möge, dass er dieses Elend knicken möge, dass er sie befreien möge, dass er ihnen Frieden geben möge, dass er sie erfüllen möge mit aller Kraft am Ende wenigen Menschen, ja, durch den Reichtum seiner Herrlichkeit, dass diese Leute durchbrechen in ihrem Elend zu einer lebendigen Beziehung mit Gott. Versteht es als Fürbittelast. Ich weiß, dass es Elend und furchtbar ist, dass sich das anfühlt, wie wenn es eine Psychose wäre oder so, dass du das nicht magst. Aber hey, du bist bis jetzt immer ausgeglichen, glücklich und froh gewesen. Und jetzt plötzlich wirst du überfallen von diesen Dingen. Es sind Ahnungen, die du hast. Es sind Gefühle von anderen Leuten, die du fühlst. Es sind Dinge, es sind Bewegungen in der geistlichen Welt, die du spürst. Und die musst du jetzt intelligent aufgreifen. Das machst du dadurch, dass du, wenn du diese Gefühle hast, entsprechend beten tust. bis sie weg sind, diese Gefühle. So lange, und wenn es dauert, dann dauert es eben. So lange, bis in dir ein Frieden losbricht und du plötzlich durchbringst zum Frieden. Und plötzlich ist die Last weg, plötzlich ist es geknickt, plötzlich weißt du, alles klar, es ist es vorbei. Es kann sein, dass immer noch so Echos, so Schauerechos ankommen, ja. Du hörst, du merkst, du fürchtest dich noch ein wenig und denkst dann, nein, es ist vorbei, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, wir sind durch. Okay? Halleluja. Also, und jetzt lassen wir wieder ein bisschen allgemeiner werden. Wie ist dein Verhältnis zum Risiko? Gerätst du leicht in Panik? Musste nicht. Denk an Baby Mose, konnte sich mit nichts verteidigen und war trotzdem in der Hand Gottes. War unter Alligatoren, die haben schon hungrig dieses Boot, diesen Korb umkreist, ja, haben schon mit den Zähnen geklappert, aber sie haben ihn nicht gekriegt. Weil Gott die Hand drauf hatte, Halleluja. Amen. Schau, es kann sein, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen und vor lauter Bedenken die Gelegenheit nicht sehen. Wir sind ziemlich sicherheitsbewusst, sag ich jetzt mal, als Deutsche. Dafür sind wir bekannt in der Welt. Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit über alles. Über alles in der Welt. Blümglanze. Deine Sicherheit. Muss jetzt mal sein. Okay. Aber schau, wenn du ständig auf Sicherheit bedacht bist, dann entgehen dir viele Gelegenheiten. Dann erlebst du weniger Erfüllung, sondern vielleicht öfter Enttäuschung und mehr Leere, mit zwei E, Leere. Ein leeres Leben ist ein elendes Leben. Ein Leben mit Risiken, mit kalkulierten Risiken ist viel, viel besser, viel, viel erfüllender. Na, ich denke da an meine Mutter. Meine Mutter war durchaus ehrgeizig. Sie hat alle ihre Kinder ins Gymnasium gesteckt, auch mich. Sie hat dann mit uns Englisch gelernt. Und dann hat mein Leben eine andere Wendung genommen und ich war da nicht mehr im Gymnasium und so weiter und so fort. Und war dann in der Drogenszene ein wenig und so weiter und so fort. Kamen ein paar Dinge mir dazwischen. Das Leben, Alligatoren kamen mir dazwischen. Haben ein bisschen an mir geknabbert, aber Gott hat mich rausgezogen aus ihrem Schlund. Und dann habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Okay? Also wieder geregelte Arbeit und alles und in der Fabrik halt. Und ich habe mich bekehrt gehabt in der Zwischenzeit und alles. Und dann kam, und irgendwann denkst du dir, ja, okay, jetzt bin ich seit einem Jahr in der Fabrik irgendwie, Herr, gibt's noch mehr? Du hast mich doch zum Prediger berufen. Was ist los? Wie kann ich mich entwickeln? Und dann kam einer und hat gemeint, wir gründen jetzt eine Bibelschule in München. Komm doch! Und der Herr hat zu mir gesprochen, ganz, ganz schnell, das ist für dich, das ist für dich. Und ich habe dann gemeint, das ist für mich. Gut. Ich komme also raus aus der Fabrik und ziehe in die große Stadt nach München, ja, und bin dann dort, komme in den Haifischteich München. Egal. Und dann, was macht meine Mutter? Die sagt, Bub, bleib doch in der Fabrik. Was musst du in die große Stadt? Da bist du sicher, da hast du dein Einkommen und wer weiß, was da alles passiert in der großen Stadt. Wenn ich nicht gegangen wäre, ihr Lieben, wenn ich heute noch in der Fabrik wäre, dann hätte ich euch nie kennengelernt. Was hätte ich verpasst? Ja, was hätte ich verpasst, meine Güte? Alle möglichen Dinge wären mir nicht passiert. Später dann. Bub, musst du jetzt wirklich nach Amerika umziehen? Alle, die darüber sind, sind alle wieder gekommen. Alle wieder, bleib doch gleich da. Ich habe gesagt, Mama, ich gehe jetzt in Amerika auf eine Bibelschule. Da musst du in eine besondere Bibelschule, da musst du schon mal in eine Bibelschule gewesen sein, damit die dich da überhaupt reinlassen. Die lassen mich da rein. Mama, da darf nicht jeder hin. Das sind so 50, 40, 30, 20 Leute, die da überhaupt hin dürfen. Ja, aber. Ne? Und dann bin ich über einen großen Teich geflogen und der Rest ist Geschichte, preis dem Herrn. Ne? Wie gesagt, wenn ich dort nicht hingegangen wäre, wäre ich auch nicht zurückgekommen. Weil Gott hat zu mir gesprochen, ich soll wieder zurück und das habt ihr jetzt davon. Ja. Ja, gut. Aber ich bin, wie gesagt, der Sohn meiner Mutter, ja. So, in anderen Worten, es kann auch sein, dass ich mir so denke, oh, was will denn jetzt der hier von mir? So, ja. In anderen Worten, ich gehe auch nicht auf jeden zu und umarme den sofort und bin sofort der dickste Freund mit ihm. Es kann sein, ja, dass es eine Zeit dauert. Okay, weil ich bin nicht erst seit gestern auf der Welt. Ich weiß, was da für Alligatoren herumschwimmen. Ja, und ich will erst mal ein bisschen abchecken, ob du nur so ausschaust wie einer oder ob du wirklich einer bist. Also, okay. 1987. Bin das erste Mal in Amerika mit einem Freund und bin auf dem Winterbibelseminar von der Rema Bibelschule von Kenneth Hagin, der hat damals noch gelebt und gepredigt in Tulsa. Da wohnen viele berühmte Prediger. Da siehst du den Oral Roberts mit drinnen sitzen, Kenneth Copeland ist da. Alle anderen, die man so im Fernsehen sieht in Amerika oder sah damals, die sind da, weltbekannte Leute, und du sitzt mittendrin, ja, und sagst mal guten Tag zu diesen berühmten Leuten. Und wunderbare Sache. Gut. Und dann sind wir also im Restaurant und gehen da rein nach der Predigt und alles. Und ich setze mich und dann kommt die Bedienung. Und ich sage, der Herr da hinten, der lädt euch zum Essen ein. Er hat mitgekriegt, dass ihr aus Deutschland seid. Seid ihr aus Deutschland? Ja, wir sind aus Deutschland. Ja, also der Herr da hinten, der würde euch gern einladen zum Essen. Und ich schaue mich so um, was jetzt das für einer ist. Und der grüßt so mit noch ein oder zwei anderen. Und ich denke, was will jetzt der von mir? Ja, ich habe also nicht die Gelegenheit, sondern das Risiko gesehen. Was will jetzt der von mir? Ist das da? Sagen Sie ihm, wir haben gerade keine Zeit. Und die ist dann tatsächlich gegangen. Die Bedienung hat ihm gesagt, tut mir leid, aber die haben gerade keine Zeit. Dann habe ich mich mit meinem Freund, mit meinem Bekannten unterhalten. Ich habe mir gedacht, wie bescheuert ist das eigentlich? Mit dem kann ich ständig reden. Ja, in Deutschland, in Amerika. Wenn ich in Amerika bin, muss ich doch mit keinem Deutschen reden. Okay? Stattdessen kann ich doch mal die Landsleute da kennenlernen. Was mache ich? Nö. Und so haben wir also gute Zeit und essen da und so weiter. Und dann wollen wir aufstehen und gehen und dann kommt die Bedienung. Also das heißt, wir wollen erst mal zahlen natürlich. Und dann kommt die Bedienung und sagt, ist schon bezahlt. Von wem? Ja, von dem Herrn da hinten. Das war doch kein Alligator, sondern das war nicht der Mensch. Okay, und dann kannst du natürlich jetzt nochmal einfach an dem vorbeigehen. Vielen Dank und raus. Ja, also so blöd waren wir dann doch nicht, sondern wir haben uns dann bedankt und haben uns dann hingesetzt und haben uns ein bisschen unterhalten. Der war auch ein Pastor. Der war ein Pastor von einer Gemeinde mit 2000 Besuchern am Sonntag. Was hätte ich von dem lernen können? Was hätte es für eine wunderbare Freundschaft werden können, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und den auflaufen hätte lassen? Ja, wir hätten uns dann auch unterhalten können, Bekanntschaft schließen können, alles Mögliche. Aber nein, echt wahr, können wir heute noch watschen, wenn ich daran denke. Weil, schau, die Gemeinden in Deutschland, die wir kannten, wir hatten kaum mal 100, 120 Leute maximal. Ja, und da triffst du jetzt jemanden und der lädt dich auch noch zum Essen ein. Ich habe mir gedacht, oh, für den sind wir als deutsche Jugendliche, quasi 20-jährige Exoten sind wir, ja. Ich habe jetzt keine Lust, da mich über Deutschland und über die Nazi-Zeit zu unterhalten und das ganze Zeug, weil darüber reden die natürlich dann unweigerlich. Ich habe mich voll getäuscht. Der hat an diesen Dingen überhaupt kein Interesse gehabt. Der war ein Mann Gottes. Und ich, ja, wie gesagt, sowas gibt's. Wie geht's dir? Siehst du die Leute eher als Risiko an oder als problematisch oder bist du durchaus mal offen, mit jemandem zu reden? Könnt ihr was Gutes draus werden, schau. Amen. Okay. Ich kann Geschehnisse, die in meinem Leben passieren, nicht alle steuern. Aber was ich machen kann, ist, ich kann meine Perspektive drauf biblisch gestalten. Ich kann den Blick drauf biblisch gestalten. In anderen Worten, ich kann mit Gott rechnen. Schau, wenn Gott mich hier unten auf der Erde lässt, obwohl er mich jederzeit entrücken könnte in den Himmel, wenn er mich hier unten in dem Alligator-infizierten Wasser lässt, an dem dir Schlangen vorbeischlängeln, Schlangen an dir vorbeischlängeln beim Schwimmen und so, wenn er dich hier lässt, dann deswegen, weil er die Hand auf dir hat. Ja, der lässt dich hier zu einem Zweck. Du sollst andere für Jesus gewinnen. Und es muss nicht so schlimm sein, alles. Schau, das Leben, ihr Lieben, ist sowieso ein ständiger Mix, wisst ihr? Ich zeige euch das gerade noch anhand von Jesus. Jesus hat viel Erfolg gehabt, der sich nicht nach Erfolg angefühlt hat. Und Jesus kam und hat sich bei seinen Hassern auf die Bühne gestellt, bei denen, die ihn töten wollten, auf die Bühne gestellt und gepredigt. Und sie konnten ihm nichts anhaben, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Das halten wir mal fest. Das gibt's. Okay. Ja. Johannes Kapitel 6. In Johannes Kapitel 6 speist Jesus die 5000. Ist das prima? Hey, hallo, wenn du ein göttliches Fisch-Sandwich, göttliche Fischsemmel bekommst aus der Hand des Apostels, weil Jesus über Brot und Fische gebetet hat und jetzt sind die unterwegs und teilen aus, dann ist das eine hammergute Sache. Ist wunderbar. Also ich wäre begeistert. Ja? Wie schmeckt eine himmlische Fischsemmel? Ich würde da jeden Bissen mal auskosten. Okay. Also Jesus begegnet der Not, ist wunderbar. Die Leute freuen sich und sind begeistert. Halleluja. Dann wird's Nacht und am nächsten Morgen ist Jesus nicht mehr da. Sie hören, dass er in Tiberias ist. Wie er dorthin gekommen ist, wissen sie nicht. Aber die ganze Volksmenge, die rennt jetzt um den See herum, damit sie wieder bei Jesus sind. Vielleicht gibt's ja noch eine Fischsemmel. Und Jesus predigt, er sagt, ihr freut euch, weil ihr die Fischsemmel gekriegt habt. Was ihr wirklich braucht, ist Brot des Lebens von Gott. Ihr braucht Brot aus dem Himmel. Und das Brot aus dem Himmel bin ich, sagt Jesus. Und so predigt er da vor sich hin. Und nachdem er fertig ist mit der Predigt, murren die Leute über seinen Vortrag. Steht wirklich in der Bibel. Und zwar in Vers 41. Am nächsten Tag murren diejenigen, die am Tag vorher von ihm göttliche Fischsemmeln bekommen haben, murren über ihn. Also du begegnest heute der Not der Menschen, du segnest sie in der Kraft Gottes und am nächsten Tag murren sie über ihn, weil er nicht schön gepredigt hat. Und Jesus fährt aber fort, er predigt noch einmal über dieses selbe Thema, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Er legt also noch eine Schippe drauf, ja, er ist nicht nur Brot, sondern jetzt muss man auch noch Kannibale werden. Und die Leute sagen, hallo, was ist denn das für eine Botschaft? Und verstehen wir nicht, was soll denn das, wir wollen wieder Fischsemmel. Was ist das für ein Messias und überhaupt? Und dann geht's weiter. Na, in Vers 66, viele gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und Jesus dreht sich um zu den Jüngern und sagt, wollt ihr auch weggehen? Und sie sagen, oh, ne, Herr, du bist das Brot des Lebens. Wer hat Worte des Lebens wie du? Herr, Brot des Lebens, top. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was du sagst, weil manchmal, Herr, sagst du Sachen, die wir nicht gleich verstehen. Aber wir bleiben bei dir. Vergiss es, Fischsemmel oder nicht, wir bleiben bei dir. Du bist der Man für uns. Und so ist es gewesen. So, Jesus hatte Probleme mit den Leuten. Er kommt und soll die Leute erwecken und erretten und mitnehmen und die wollen einfach nicht, die sind feindselig. Ich sage euch mal eins, ihr wisst nicht, wie das ist, wenn man zu einer feindseligen Gruppe spricht. Du bist da und alle sitzen drin. Ja, du reißt einen Witz, deinen zündendsten Witz, der überall die Leute zum Schenkelklopfen bringt. Ja, und es ist furchtbar. Mund wird trocken, du hast Konzentrationsschwierigkeiten, ja, weil einfach keine Power da ist, weil die Leute einfach nicht wollen, was du ihnen zu geben hast. Bei Jesus war das so ähnlich. Ja, schöne Predigt, Jesus, aber wann gibt es jetzt was zu essen? Er nennt es. Das Leben ist ja ständig im Exil, mit was war, mit dem, wo wir das jetzt zur Kenntnis genommen haben. Lass mich Folgendes auch noch sagen, ich habe mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Schau. Leben ist ein Mix. Und da musst du zurechtkommen. 1986 habe ich mich wo beworben als Co-Pastor in der Gemeinde. Und die haben gesagt, ja, wir wollen dich, hey, wir haben dich gehört, alles gut, wollen dich. Und einen Tag, bevor ich dann loszog, habe die Arbeit und die Wohnung gekündigt, kam ein Brief von denen, wir wollen dich doch nicht. Aus dem Grund. Ich habe gedacht, vielen Dank. Dann hatte ich keine Wohnung mehr. Aber der Stefan, der da hinten sitzt, Nusslein, der hat es gemerkt und hat dann gemeint, du kannst bei mir einziehen. Und bei denen ist in der Wohnung dann tatsächlich ein Zimmer frei geworden. Die waren dann natürlich noch nicht verheiratet. Und dann bin ich dort eingezogen. Gott hat mich halt so aufgefangen, ja. Aber hey, das ist ziemlich enttäuschend. Denkst du, was seid ihr für Pastoren, dass ihr so einen Co-Pastor nicht wollt? Und erst einen Tag vorher absagt. Ne? Neulich habe ich mit jemandem geredet, der hat gemeint, ja, habe eine erfolgreiche Firma gegründet, eigentlich erfolgreich, aber jetzt nach 20 Jahren weiß ich nicht mehr, ob ich es nochmal tun würde. Ja, ich habe eine Familie gegründet, aber ob ich jetzt nach 20 Jahren, jetzt wo die Kinder einigermaßen aus dem Gröbsten raus sind, ich weiß nicht, ob ich es nochmal tun würde. Ja, ich habe eine Gemeinde gegründet, Pastoren findest du auf jeder Pastorenkonferenz. Ja, ich habe eine Gemeinde gegründet, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal tun würde. Zumindest nicht dort. Leben ist ein Mix. Okay? Mal lieben sie dich, mal hassen sie dich, mal mögen sie dich, mal nicht. Ist halt so. Und schau, Tatsache ist auch, das wirst du auch nicht vergessen, dass wenn du anders entschieden hättest, du wahrscheinlich an derselben Stelle aufgetroffen wärst. Egal, ob du jetzt die flotte Susi oder die süße Stella heiratest, ist eigentlich egal. Also natürlich nicht egal, du hast schon die richtige geheiratet, aber es kann sein, wenn du eine andere geheiratet hättest, dass du dir dann dieselben Gedanken denkst oder einen anderen. Schau, am Anfang war das super. In der Zwischenzeit hast du gemerkt, so super ist er doch nicht. Er spinnt. Aber die Sache ist, du spinnst auch, du merkst es noch nicht. Na, und jetzt streitet ihr euch, wer mehr spinnt. Oh ja, jetzt lächelt er mich an. Und es kann sein, dass du nichts mehr in ihm siehst. Du solltest mal sehen, wie die Kollegin auf der Arbeit ihn anschaut. Sagst du, ja, die weiß noch nicht genau, wie der ist, aber ich weiß, der spinnt. Aber vielleicht gefällt dir das, wie der spinnt, schau. Okay, gut. Anderes Beispiel. Du überlegst dir, soll jetzt den flotten Otto heiraten oder den süßen Fridolin? Und du nimmst natürlich den Fridolin. Und jetzt vergehen die Jahre und jetzt ist es so, dass du den dementen Vater vom Fridolin pflegen musst. Und du sagst dir, hätte ich nur den Otto geheiratet, den flotten. Schau, wenn du den geheiratet hättest, dann würdest du jetzt seine demente Mutter pflegen. Merkst du was? Es kann sogar noch was passieren. Pass mal auf, es kann dir Folgendes passieren. Wenn du die total oberscharfe Tussi seiner Zeit geheiratet hättest, die du nie vergessen konntest. Okay? Schau, dann kann es sein, dass du nach einer gewissen Weile ihre Mutter, nach 20 Jahren oder so, ihre Mutter aufgenommen hättest und dass diese oberscharfe Tussi gestorben wäre. Dann würdest du jetzt mit ihrer Mutter zusammenleben. Weißt du, das Leben spielt ganz, ganz seltsame Melodien auf seiner Klaviatur. Ja, schaut mir nicht so heilig an. Hey, ich weiß, von was ich spreche. Leute kommen zu mir und teilen mir diese Dinge mit. Ich meine, hey, hallo, wir sind Pastor von der Gemeinde und die hat nicht nur 2 oder 3 Mitglieder. Halten wir mal fest. Ne? Jo. Okay. Oh Mann, ihr Lieben, ich habe so viel und habe so wenig Zeit. Es ist wichtig, dass du dich mit den richtigen Leuten umgibst, sag mal. Es ist wichtig, dass du, wenn du verlobt bist und planst, dich zu verheiraten, dass du jemanden hast, der den Geist des Glaubens hat und keinen ewigen Bedenkenträger und keine Person, die immer alles niedermacht. Ja, die ständig immer ankommt. Kaum steigt dein Ballon mal höher, wumms, muss sofort am Strick gerissen werden, dass er wieder runterkommt. Ey, Gott segne dich. Brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, wenn du in so einem Umfeld unterwegs bist, wenn du unter solchen Alligatoren leben musst. Aber auch da, sag ich, du musst dich dann halt nach innen wenden zum Herrn. Und er hat dann schon die Hand drauf, dass die dir nicht wirklich schaden. Aber lass mich mal sagen, es ist wichtig, dass du dich mit Leuten umgibst oder dass deine wichtigsten Mitarbeiter Leute sind, die den Geist des Glaubens haben und nicht ewige Bedenkenträger sind. Okay. Denn schau, die Sache ist die, die haben dein Ohr. Also vielmehr, du hast deren Ohr, die natürlich deins auch. Du hast deren Ohr. Und das, was die denken, das färbt unweigerlich auf dich ab. Die begründen dann, warum sie bestimmte Dinge gut finden und du sagst, ja gut, okay. Und dann kann es sein, dass du auf das eingehst. Wenn das dann Leute sind, die Gott lieben und die das Gute wollen für alle, dann ist es in Ordnung. Aber wenn das Leute haben, sind, die eine Agenda haben, die eigentlich vielleicht dich nur benutzen wollen, ja, die das Ohr des Chefs haben wollen, damit sie den Chef dann manipulieren. Ist so eine Sache. Und Jesus hatte echt ein Drama mit seinen Beratern. Die haben ihm zu allem Möglichen geraten. In Johannes Kapitel 5, da heilt Jesus jemanden am Teich Bethesda in Jerusalem. Ja, der Kranke vom Teich Bethesda, der läuft dann umher. Die Juden freuen sich aber nicht drüber, sondern sie verurteilen Jesus, weil er das am Sabbat gemacht hat. Und sie versuchen sogar, ihn zu töten. So schlimm wird es. Jesus zieht sich deswegen zurück nach Galiläa, weil sie in Judäa versuchen, ihn zu töten. Hier, das steht im Johannes Kapitel 7 in den ersten Versen. Er blieb in Galiläa, weil sie in Judäa versucht haben, ihn zu töten. Halt es mal im Hinterkopf. Wenn er nach Judäa geht, dann spielt er mit seinem Leben. Dann begibt er sich in Gefahr. Dann steigt er unter Alligatoren, die ihn fressen wollen. Die haben das schon beschlossen. Deswegen bleibt er jetzt in Galiläa. Du musst dich nicht wissentlich und törichterweise in Gefahr begeben. Aber du gibst dich in kalkulierte Risiken, nachdem du gebetet hast und einen Frieden hast. Amen. Das macht Jesus jetzt. So, seine Jünger, seine Brüder kommen zu ihm und sagen zu ihm, vielleicht auch seine Jünger, sagen zu ihm, Jesus, was ist denn los? Du willst öffentlich bekannt sein? Da musst du jetzt nach Jerusalem gehen. Da ist jetzt ein Fest der Juden in Jerusalem. Da musst du hingehen und musst mal ordentlich dort deine Predigten halten und dort deine Wunder tun, damit die Leute dich sehen. Du versuchst hier eine Bewegung anzuleiern und du machst deine besten Wunder alle im Privaten, dass sie keiner sieht. Wir denken nur an den Gerasener. Du hast den Dämon ausgetrieben aus dem, den hast du gerissen. Das war super, das hätten wir filmen sollen. Was sagst du? Lass die Kamera aus. Und statt dass du den dann interviewen tust und fürs Fernsehen zurecht machst, schickst du den weg. Der soll in seiner Gegend dort predigen. Herr, so wird es nichts. Oder die blutflüssige Frau, die war 12 Jahre krank. Und was machst du? Sie wird geheilt in deiner Gegenwart. Und du sagst, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann gehst du schon wieder weiter. Ja, hallo, du musst da stehen bleiben, die interviewen. Ne, musst da ihm Nachrichtenbrief musst du sie bringen. Und überhaupt, damit du bekannt wirst, Jesus, deine eigenen Brüder, die glauben nicht an dich. Du machst deine besten Dinge im Geheimen. So wird es nichts, so glauben die nicht an dich. Oder was war denn mit dem Aussätzigen? Du heilst den Aussätzigen und hinterher sagst du zu ihm, sag ja, niemandem, was dir passiert ist. Wie soll denn das was werden? Und das läuft schief in der christlichen Bewegung. Schau, so haben die argumentiert. Jesus, du musst in die Öffentlichkeit. Das waren törichte Berater. Wenn Jesus in die Öffentlichkeit gegangen wäre, wäre er gestorben, weil die Juden suchten, ihn zu töten. Also schlechte Berater. Jesus schwimmt hier, schau, in einem Alligatorenteich und er ist umgeben von Alligatorenberatern, von Leuten, die nicht ganz durchblicken, die nicht wirklich sich Gedanken gemacht haben, was ist wirklich Sache, warum reagiert und warum handelt Jesus so, wie er das tut. Schlechte Berater, es waren schlechte Berater. Jesus sagt, geht ihr, haut ab, ich bleib hier. Und sie gehen und dann nach einiger Zeit geht er auch. Aber nachdem sie ihn suchen dort, nicht öffentlich. Er geht bei Nacht und jenseits der Hauptstraßen, durch die Nebenstraßen, durch die Wälder und Felder. Und als er dann in Jerusalem ist und das Fest also läuft, schon seit Tagen läuft, kommt er in den Tempel, zieht sich die Kapuze tief ins Gesicht, dass man ihn nicht erkennt. Ja, und er geht in den Tempel und dort wirft er die Kapuze dann ab und fängt an zu predigen. Und er lehrt und predigt und heilt dort in Jerusalem. Jesus betritt die Bühne seiner Hasser. Er begibt sich auf das Gebiet derer, die ihn töten wollen. Dort haben sie ihn schon bedroht. Und was passiert jetzt in Vers 30, Johannes 37? Sie suchten ihn zu greifen und niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde nicht gekommen war. Schau, wenn Gott nicht will, dann kann dir nichts passieren. Dann kannst du mit Alligatoren schwimmen, Schwimmstunde mit Alligator machen und der Alligator macht dir nichts. Was brauchst du allerdings für diesen Zustand? Du brauchst deinen inneren Frieden. Du musst von Gott gehört haben, es ist in Ordnung, du kannst jetzt in dieses gefährliche Gewässer gehen. Ich habe vor einige Jahre her, da wollte ich nach Pakistan. Habe ich auch gemacht. Bin in Pakistan gewesen, dort haben sie Versammlungen einberufen und so und eine Evangelisation haben wir dann abgehalten. Nicht nur ich, sondern eine Gruppe von anderen auch noch mit. Ich war einer der Prediger und es war wunderbar. Bevor ich gegangen bin, und wir wissen ja, Pakistan ist für Christen ein gefährliches Pflaster. Leute sterben dort. Also Christen sterben dort. Okay, dort kann dir Zeugs passieren, das dir hier eher nicht passiert. Naja, auf jeden Fall wollte ich das. Ich hatte einen tiefen inneren Frieden, das Bedürfnis, dorthin zu gehen. Dort warten Menschen auf mich, die das Evangelium brauchen. Dieses Gefühl hatte ich. Da kamen Leute zu mir, haben gemeint, Pastor, wir haben gebetet. Und der Herr sagt, geh nicht, du sollst nicht gehen, es ist viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Und ich sage, jetzt passt mal auf. Ich habe auch gebetet. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber ich habe einen Frieden. Ich muss dahin. Und jetzt passt mal auf, habe ich zu meinen Beratern gesagt. Ich habe gesagt, wenn dort jetzt Hunderte und Tausende von Leuten auf mich warten, dass ich ihnen das Evangelium bringe, und ich gehe nicht und bringe es ihnen nicht, was mache ich denn dann? Was ist denn dann mit denen? Was, wenn die gerettet hätten werden können, aber die wurden nicht gerettet, weil ich nicht ging, weil ich auf euch gehört habe? Ich habe dann denen gesagt, ich muss auf meinen Frieden hören, auf meinen Frieden. Okay, gut, die sind schon seit Jahren nicht mehr in der Gemeinde. Ich bin dann nach Pakistan geflogen und es war eine gute Zeit. Es war durchaus nicht ganz ohne, aber es war eine gute Zeit, es war eine ruhige Zeit, es war eine gute Zeit. Und ja, es stimmt, es war Polizei da in Mannschaftsstärke auf dem Feld. bewaffnet, die saßen hinten im Hintergrund auf Stühlen. Es waren Kameras in den Bäumen, die Ordner standen mit Kalaschnikow da. Das ist mal ein interessantes Erlebnis, ja. Aber es haben sich Hunderte und Hunderte von Leuten haben sich zu Jesus bekehrt. In Pakistan. Schau, ein kalkuliertes Risiko. Schwimmen unter Alligatoren. Das kannst du, so wie Jesus hier auch. Das kannst du, wenn der Herr mit dir ist. Wenn du den Frieden hast, wenn du das Signal hast, mach das ruhig. So, alle Risiken kann man eh nicht vermeiden. Sonst wird das Leben langweilig. Wir müssen den Herrn bitten, Herr, gib mir Aufgaben, die mich fordern. Sag mal mit mir, Herr, gib mir Aufgaben, die mich fordern. Aber natürlich Aufgaben Gottes sind, die das Heil transportieren und Heil bewirken. Amen. Okay. Oder in Dingens da, seinerzeit war in Burundi, Ruanda, Burundi war Bürgerkrieg. Und ich hatte das starke Gefühl, das starke Bedürfnis, dorthin zu gehen, um dort zu predigen. Meine Frau, die hat echt harte Nerven, die sagt, ja, wenn du willst, geh doch. Ne? Mein Mitarbeiter war ein ehemaliger Polizist, wir sind dorthin. Dort, die haben noch dort geschossen, es war so jetzt gerade Friedenszeit, aber es war eine ziemlich robuste Friedenszeit. Wir haben gepredigt, zu Tausenden von Leuten haben wir gepredigt. Es war super, Wunder Gottes sind passiert, Wunder, Heilungswunder Gottes, fantastische Sache. Die waren wirklich richtig gut drauf seinerzeit. Aber es ist ein interessantes Erlebnis. Du fährst im Auto hinten drinnen, ja, und dann stoppst du an der Ampel und neben dir sitzt einer auf dem Fahrrad und auf dem Gepäckträger sitzt ein Soldat mit einer Kalaschnikow. Und der hat das Gewehr, den Lauf, die Mündung auf dich gerichtet. Du sitzt im Auto drinnen und du drehst dich nach rechts und schaust ihm in die Mündung. Muss man sich auch dran gewöhnen. Na, mein Mitarbeiter, der hat sich dann klein gemacht. Und ich bin ja auch nicht blöd, ja, ich bin dann auch ein bisschen runtergerutscht, weil das braucht man jetzt nicht, ja. So Zeug. Aber wenn der Herr dabei ist, wir sind wieder gekommen. Und beim zweiten Mal, als wir in Burundi waren, sind wir sogar eingeladen worden in den Präsidentenpalast. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind ja dort gewesen und haben mit den Leuten dort geredet. Im Präsidentenpalast, mit den Leuten gebetet. Hallo. Also mit der Madame Präsident, ja, haben wir geredet, mit ihm, mit dem Präsidenten nicht, der war nicht da, aber das war trotzdem super. Jetzt habe ich was zu erzählen, schau. Wenn einer eine Reise tut, dann ganz genau. Okay, ihr Lieben, ich habe nur so viel, ich muss das jetzt wirklich abkürzen. Jesus hat man dann versucht zu steinigen. In Kapitel 8, Vers 59 hat Jesus gepredigt und er hat sich wirklich um Kopf und Kragen gepredigt. Sie haben Steine aufgehoben und wollten ihn damit bewerfen. Jesus hat sich verborgen. Er ist weggegangen im Tempel und hat sich verborgen. Der Mob ist ihm nachgerannt und Jesus stand in der Mauernische drinnen. Der Mob ist vorbeigerannt. Als er weg war, ist Jesus wieder raus und ist aus dem Tempel raus. Und in Kapitel 10, Vers 39, wollen sie ihn wiedergreifen. Predigte wieder im Tempel, wollen sie ihn wiedergreifen und er entging ihrer Hand. Er schwimmt hier mit Alligatoren, die ihn nicht greifen können. Finde ich gut. Okay. Gott, ich kürze jetzt alles ab hier. In deinem trögen Leben wird nichts passieren, wenn du nicht kalkulierte Risiken eingehst. Denn ganz vermeiden kannst du das Risiko nie. Schau, für manche von uns bedeutet das, geh wieder mal aus dem Haus. Geh wieder mal unter die Leute. Leg wieder mal die Maske ab. Schau wieder mal, wie du überhaupt ausschaust. Im Spiegel ohne Maske. Für manche von uns heißt es, pass auf, geh wieder arbeiten. Sag, ja, Pastor, ich habe schon, meine Firma ist pleite gegangen, als Corona anging, die Corona-Politik hier zugeschlagen hat. Und jetzt finde ich keinen Job mehr. Für alles, was mir angeboten wird, bin ich überqualifiziert. Okay. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, nimm den Job trotzdem an. Auch wenn du überqualifiziert bist. Denk an David. David ist auf Goliath zugerannt. Okay? Sein Problem war, Goliath zu besiegen. Er hat begonnen mit einem kleinen Stein. Also nicht mit dem Schwert, nicht mit Pfeil, nicht mit Bogen, nicht mit Lanze, mit einem Stein. Stein ist eigentlich zu wenig, um einen ganzen Riesen umzulegen. David hat benutzt, was er gehabt hat. Er hat diesen Stein genommen, hat damit geschleudert und hat den Riesen getroffen. Der kleine Stein hat dafür gesorgt, dass der Riese umfällt. Wie gesagt, David ist hier auf der Arbeit. Er hat nicht gesagt, ich kann nicht arbeiten, ich habe nur einen kleinen Stein, ich brauche mindestens ein Schwert. Hat er nicht gemacht. Er hat das genommen, was er hatte. Er hat das genommen, was er bekommen hat. Und dann hat er in dieser Kapazität gearbeitet. Der Riese ist umgefallen und dann ist er hingegangen zu dem Riesen und plötzlich hatte er ein Schwert. Er hat nämlich das Schwert des Riesen genommen. Der kleine Stein hat zum großen Schwert geführt. Die kleine Aufgabe oder der kleine Job, den du jetzt hast, der kann zu einer großen Beförderung führen. Und dieser Schwertschau, mit dem hat David dann den Goliath enthauptet und hat das Problem Goliath ein für alle Mal gelöst. Ist sich selber und dem ganzen Volk Israel zum Segen geworden. Und Goliath hat dieses Schwert herumgetragen und hat gedacht, das ist sein Schwert. In Wirklichkeit hat Goliath das nur aufbewahrt für David. Es war in Wirklichkeit Davids Schwert. Hallo? David hat es benutzt, nicht Goliath. So, dein Feind, hör mal zu, dein Feind trägt deine Gelegenheiten mit sich herum, deine Chancen, deine Mittel, die dir zufallen werden, die trägt der Feind im Moment noch rum, aber der trägt sie nur für dich herum, bis du sie ergreifen kannst. Aber dazu musst du dich demütigen, dazu musst du anfangen zu arbeiten. Okay? Schau, Gott hat was für dich. Pass auf, Gott hat was für dich. Und zwar nicht nur Freiheit von Panik, sondern Gott hat außerdem noch andere Dinge auch für dich. In Sprüche Kapitel 13, Vers 22, da heißt es, das Vermögen des Sünders, das Schwert des Goliath, wird aufbewahrt für den Gerechten, für unseren David. Finde ich gut. Und in Sprüche 13, 22, und jetzt 5. Mose noch, ich bin jetzt bei meiner letzten Schriftstelle, 5. Mose 6, 10 bis 11, da sagt Gott zum Volk, ich habe euch in ein gutes Land gebracht, dort wirst du in großen und guten Städten wohnen, die du nicht erbaut hast. Und du wirst in Häusern wohnen, voll von allem Guten, sag mal, allem Guten, die du nicht gefüllt hast. Gott hat gute Häuser für dich, voll von allem Guten, das du nicht kaufen musstest. Das soll dir einfach alles zufallen. Zufallen, hast du das gehört? Hast du das mitgekriegt? Nur, wenn du das haben willst, wenn du diese Städte haben willst, wenn du diese Häuser haben willst, die Gott für dich hat, wenn du das Schwert des Goliath haben willst, dann musst du auf den Goliath zurennen. Und wenn du diese Städte beziehen willst und diese Häuser beziehen willst, dann musst du ins gelobte Land hineingehen. Und das musst du natürlich mit Kampf machen, das ist mit Risiken verbunden. Aber Gott sagt, ja, du wirst kämpfen, aber du wirst siegen in meinem Namen. Sag mal mit mir, ja, ich muss kämpfen, aber ich werde siegen. Im Namen Jesu. Amen. Und jetzt beten wir noch. Wir beten noch miteinander. Vater, du siehst alle, die hier mit Panik zu tun haben und die meine Stimme hören und mit Panik zu tun haben. Vater, im Namen des Herrn Jesus, du hast uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wo dieser Geist nicht von dir ist und nicht von dir gewollt und geplant ist, befehlen wir im Namen Christi, dass dieser Geist der Furchtsamkeit weichen muss. Wir verfluchen seine Wirksamkeit und befehlen ihm, unwirksam zu werden und zu verschwinden. Panik wird bedrohlich und befehlen dir, weich im Namen des Herrn Jesus. Und du Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, füll uns, durchbrich von unten den Boden in unserem Herzen, der zugelagert ist mit Sediment aus Sorgen. Brich auf und füll uns wieder mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit im Namen des Herrn Jesus. Vater, wir danken dir, dass du jetzt unsere Herzen erfüllst mit aller Kraft am inwendigen Menschen. Und Vater, wenn es eine Gebetslast ist, dann lass uns weise damit umgehen. Vater, wir bitten dich jetzt schon, dass du denjenigen, Vater, die durch diese Gründe für die Panik durchgehen müssen jetzt, Herr, die Panik wirklich erleben, eigentlich einen Grund hätten dafür, Vater, dass du denen den Frieden groß machst und dass du durchbrichst und dich ihnen zu erkennen gibst, dass sie gerettet werden, Vater, vor dem Untergang und vor dem sicheren Tod, durch dich, Herr. Vater, wir beten heute Morgen in Jesu Namen. Amen.